Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die Genesis, das Buch vom Anfang, fortsetzen können. Und wir haben heute den Untertitel Die Sintflut. Wenn wir Naturkatastrophen vom Ausmaß von großen Überschwemmungen erleben, dann wird das häufig mit der Sintflut verglichen. Aber das nur deshalb, weil wir nicht verstehen das große Ausmaß der Sintflut. Wir wollen uns heute ein wenig damit beschäftigen und sehen, was sie gebracht hat und was sie für uns heute bedeutet. Aber wir wollen nicht vergessen, dass wir in einer Zeit leben, wo die Hungersnot nicht nur auf gewissen Teilen dieser Welt herrscht und die Menschen dort vor Hunger sterben, sondern sie wird auch uns treffen, die wir noch nie gewohnt waren, ohne Essen und Nahrung. Durch den sogenannten Krankheitserreger hat der Böse es geschafft, die Welt in zwei Lager zu bringen. Und es war auch in Gottes Absicht, dass diese zwei Lager entstehen, weil jeder muss wissen, was er glaubt. Von wo die Krankheit kommt. Und auch wenn es so scheint, als wenn wir eine Pause hätten, so sollten wir nicht vergessen, dass was in diesen zwei Jahren in die Geister der Menschen gesät wurde, ist nicht mehr wegzubringen. Und das wird ihr Leben bestimmen. Egal wann und wie man diesen Götzen benutzen wird, auch in der Zukunft, er ist ja noch nicht weg, damit man die Menschen unterjocht und sie in Lager bindet. Und dann haben wir den Krieg. Und die Frage ist, wohin geht die Reise? Nun, wir wissen es. Wir wissen, dass Jesus kommt. Wenn mich manchmal in diesen letzten zwei Jahren Patienten gefragt haben in der Praxis, naja, wie geht's weiter? Habe ich nur geantwortet, Jesus kommt. Wusste gar nicht, ob sie an Jesus glauben oder nicht, aber Jesus kommt. Es ist jetzt, dass er kommt. Dieses Ganze wird mit seinem Kommen beendet. Es ist Realität, dass er kommt. Und die Zeit Noahs wird verglichen mit dieser Zeit von uns heute. Und es ist etwas, was so entscheidend parallel läuft. Das heißt, damals so war und jetzt so ist. Und das ist, glaubt jemand, dass das kommen wird? Damals waren die Menschen auch in ihrer großen Identitätskrise sozusagen, weil sie glaubten ja nur das, was sie sahen, und sie hatten noch nie Regen gesehen. Also was spricht denn dieser Mann hier schon so viele Jahre, dass ein Regen kommt und eine Flut, die ganze Welt überfluten wird? Hat er noch nie gegeben. Genauso wir. Wir hören, dass die Botschaft, dass Jesus kommt. Jesus hat es versprochen, als er zum Himmel ging vor 2000 Jahren. Aber siehe da, er ist noch nicht gekommen. Und so fragt sich auch der Bibelschreiber, im Petrus sagt, die Spötter kommen und fragen, ja, wo bleibt denn die Verheißung seines Kommens? Wir haben ihn ja noch nie gesehen, dass er kommt in den Wolken des Himmels. Und dennoch hat er verheißen, dass er kommt. Also hier sehen wir die Parallele zu uns und zu den Leuten vor der Sintflut. Sie waren in einer Situation, wo sie sagten, wir können doch nicht glauben, was wir nicht sehen. Aber Gott hilft uns und macht uns jetzt genauso bereit. Wir müssen wissen, stimmt das oder stimmt das nicht, was Gott sagt? Auch wenn wir es noch nie gesehen haben. Bevor wir jetzt die Geschichte ein bisschen tiefer betrachten, lasst uns noch einmal erinnern, dass es gibt ein Erbgesetz der Natur, das sagt, dass alle Menschen aus einem Menschen gekommen sind. Egal wie viele Milliarden von Menschen wir auf Erde sind, wir sind alle Individuen aus unserem Vater Adam. Adam ist derjenige, aus dem jeder Mensch kommt. Wir sind sein Erbe und wir haben nichts von uns selbst. Und das Schlimmste, was wir von Adam haben, ist den Irrtum in unserem Geist, durch den wir nicht zu Gott kommen können und nach dem Gesetz verdammt und verloren sind, weil wir können es ja nicht erfüllen. Wir können uns an Gott nicht binden. Wie ist das Ganze entstanden? Wir wissen, dass Adam und Eva vor eine Entscheidung gestellt worden, zu einem Test sozusagen. Sie haben diesem Test nicht standgehalten. Sie haben sich selbst betrogen und dadurch sich von Gott getrennt, und dadurch starb Adams Leben. Und alle seine Nachkommen sind Totgeburten. Aus ihnen kann nichts mehr Gutes kommen. Und von Anfang an hat Gott durch das Lamm, durch den Opferdienst hingewiesen auf den Samen, den er verheißen hat in 1. Buch Mose 3, Vers 15, auf den Samen der Frau, der kommen wird und den Kopf zerbrechen wird der Schlange. Jesus wurde vom Heiligen Geist in der Maria gezeugt und er hat in sich selbst den Kopf der Schlange zerbrochen und diese hat ihn in die Ferse gestochen, dadurch, dass Jesus dieses alte Leben zerstört hat am Kreuz. Es war ja sowieso tot. Aus diesem Leben gibt es kein Entkommen. Es ist ein totes Leben. Und Jesus hat durch die Auferstehung ein neues, ewiges Leben geschaffen. Dieses neue, ewige Leben bietet er jedem an, dass er es durch den Glauben annimmt. Der Adam ist da eingegangen, die Eva, der Kain nicht, aber dafür der Abel. Und jetzt sind wir, du und ich, alle geboren in diesem toten Leben. Und wir müssen daraus. Und das beginnt mit der Neugeburt. Aber wir werden nur daraus kommen, wenn wir sehen den Betrug des alten Lebens, wie der uns quält und jeden Tag im Weg steht. So wollen wir es jeden Tag kreuzigen, wie der Paulus sagt, ich sterbe täglich. Aber das können wir nur, wenn wir es sehen. Und dann durch den Glauben nehmen wir das neue Leben an. Und das tun wir Tag für Tag, bis wir nur noch aus dem neuen Leben leben und das alte Leben Adams in unserem Innersten abgetötet worden ist. Das ist das Werk der Erlösung und es gibt kein anderes. Der einzige Zugang, den Gott hat zum Geist und Herzen des Menschen, ist über seinen Verstand. Der Verstand ist der, der den Gott gewinnen muss, damit der Mensch erlöst werden kann. Der Mensch muss bewusst wahrnehmen seine innere Not. Ich bin tot. Wenn er diese bewusste Wahrnehmung nicht hat, kann er nicht errettet werden. Und deshalb muss Gott Dinge in das Leben eines Menschen bringen, wo er ihm diese innere Not beweist und ihm zeigt. Ich hatte diese Tage einen gläubigen Jungen, 22 Jahre alt, der mich angerufen hat aus einem anderen Land, weil er meine Vorträge gesehen hat und er ist behaftet mit schlimmen Süchten und er kommt nicht davon weg. Er ist schon zweimal getauft, er ist gläubig, er will Gott dienen, aber er sagt, meine Süchte zerstören mich. Nun ja, die Sucht ist nicht wirklich das, was ihn zerstört. Was ihn zerstört, ist der Irrtum in seinem Herzen, wie er geboren ist. So als ich mit ihm sprach, war das die erste Sache, die ich in seinem Leben klarstellen musste. Ist die Sucht, die ihn zerstört, oder ist die Sucht nur ein Beweis der Zerstörung? Ja, sie führt in einen Teufelskreis von Zerstörung, führt die nächste Zerstörung und so weiter. Aber sie ist nicht die erste, der erste Schlüssel, der Beginn davon. Und so musste ich ihm klarmachen, es ist durch seine Geburt, seine Erbschaft ist es, die ihn in die Sucht bringt. Das ist manchmal für die Gläubigen nicht leicht zu erklären, weil sie denken, sie hätten eine Wahl. Aber dieser Junge weiß, er hat keine Wahl. Er muss seiner Sucht nachgehen. Und er kann kämpfen mit der Sucht, wie viel er will. Er war nämlich für 9 Monate in einem Sanatorium in den Bergen und sagte, ich habe für 9 Monate kein Handy gehabt, hat mich von allen Medien abgeschotten und es ging mir sehr gut in der Zeit. Ja, wunderbar. Also zieh in die Berge. Hat er denn sein inneres Problem gelöst, wenn er ein äußeres Umfeld löst? Dann müsste doch Gott uns nur in den Himmel nehmen und sagen, naja, wenn sie im Himmel sind, werden sie nicht mehr sündigen. Sie haben ja keinen Grund mehr, ich nehme ihnen jede Möglichkeit zur Sünde weg, also sind sie vollkommen. Bei weitem nicht. Der Mensch muss erkennen, er kann nichts dafür, er ist so geboren, er kann nur was dafür, dass er da rauskommt. Und so ist der erste Schritt, dass ich weiß, ich bin falsch geboren, das heißt mit einer falschen Natur geboren. Deshalb muss ich neu geboren werden. Die einzige Lösung ist die Neugeburt, das neue Leben Jesu. Das ist die einzige Lösung. Und jetzt muss ich diese Lösung dem Jungen erklären und zeigen, schau, der Selbstbetrug in dir macht dich, dass du in Sucht bist, weil der Selbstbetrug dich an Menschen bindet, die dir wehgetan haben. Und seine Geschichte war wieder eine typische Geschichte. Er wurde als Kind von den Eltern verlassen, ist bei der Oma aufgewachsen. Die Eltern haben sich nicht um ihn gekümmert und jetzt, wo er ein bisschen älter ist, so haben sie Ansprüche an ihn. Und er sagt, ich kann sie nicht lieben, ich hasse sie. So, jetzt muss er verstehen, die Wahrheit in seinem Verstand. Er muss verstehen, dass seine innere Not dadurch entsteht, dass er glaubt, er ist Gott und seine Eltern haben eine Schuld bei ihm. Er muss verstehen mit seinem Verstand, dass die Eltern keine Schuld bei ihm haben. Auch wenn er es noch nicht umsetzen kann, aber er muss es verstehen. Und er muss verstehen, dass die einzige Lösung ist, wenn er das neue Leben Jesu hat, dann ist er frei. Dann ist seine Mutter und sein Vater nicht mehr seine Eltern, durch die er gekommen ist, sondern Gott. Gott ist der, aus dem er lebt. Und durch den Austausch des Lebens gibt ihm Gott 22 Jahre, weil er ist 22 Jahre alt, wo er nie gesündigt hat, wo er keine Sünde getan hat. Das ist das neue Leben. Aber in diesem neuen Leben ist doch eingeschlossen, dass mir niemand gefehlt hat. Weil ich habe ja jetzt das Leben Jesu. Und jetzt muss er das glauben. Ich kann ihm kein Exerzitium geben. Ich kann ihm keine Sache sagen, jetzt mach so viel das und so viel jenes und dann wird es klappen, dass du nicht mehr abhängig bist. Nein. Wenn er das neue Leben Jesu durch den Glauben annimmt, und das muss er durch eine bewusste Willensentscheidung treffen, nämlich dadurch, dass er sagt, ja, ich will, Herr, ich kann zwar nicht, aber hilf mir. Hilf mir zu glauben, dass ich dein Kind bin und damit meine Eltern mir nicht geschadet haben. Und dass ich in dir meine Kraft habe. Und in diesem neuen Leben, da kann er keine Süchte mehr haben. Er ist noch nicht vollkommen. Aber wenn er das neue Leben aufnimmt, dann bleibt das Alte zurück. Es bleibt am Kreuz. So war es in meinem Leben, als Gott mich befreite. Ich habe mit der Sucht nicht mehr zu kämpfen gehabt, mit der ich 20 Jahre süchtig war. So, dieser Junge muss glauben, dass er ein Kind des Vaters ist. Jetzt schaut er sich an, er schaut seine Vergangenheit und sagt, wie kann ich glauben, dass ich ein Kind des Vaters bin? Ich bin doch alles andere, er sagt, ich kann nicht mehr in die Gemeinde gehen. Ist klar. Du denkst, du musst ja dorthin gehen als vollkommen. Du denkst, du musst erst mal rein sein, damit du dahin kommst. Nein, das ist nur seit die Krise gibt, müssen wir gewisse Voraussetzungen haben, um in die Gemeinde reinzukommen. Aber in der Realität ist das nicht so. Du kommst so, wie du bist. Und Gott gibt dir ein neues Leben umsonst. Und dieses, aus diesem neuen Leben, bist du frei. Niemand kann es erklären. Niemand kann die Bekehrung erklären. Man kann sie nur erfahren, aber sie kann nur allein durch den Glauben passieren. Du kannst machen, was du willst. Dein Herz kannst du anders wie nicht ändern. Es kann anders wie nicht geändert werden. Außer dadurch, dass ich verstehe, ich bin ein Kind Gottes. Das ist der Prozess, den auch die Menschen zur Zeit Noahs verstehen mussten. Kain und Abel, wir haben es gesehen letztes Mal. Der eine hat es verstanden. Er hat das Opfer, was Gott ihm angeboten hat, das Lamm, genommen und hat es für sein Leben genommen und hat sein Leben dem Lamm gegeben. Und damit wurde Abel aus einem Toten ein lebendiger Mensch. Und der Kain blieb tot, weil er nicht glaubte, weil er sich seines Zustandes nicht bewusst war. Aber sein Zorn hat es ihm doch gezeigt. Der Verlust der Kontrolle zeigt dich doch, dass du falsch bist. Und obwohl Gott mit ihm schön spricht, schafft er es nicht, Und er gibt Kain ein langes Leben, damit dieser Kain auch errettet werden kann. Nach dieser Trennung dieser zwei Geschwister, oder man sagt zwei Erbe, eines dessen, der verstanden hat, die Rechtfertigung, und der andere, der es nicht verstanden hat, gibt es zwei Gruppen von Menschen auf der Welt. Es gibt die Nachkommen Kains, das sind die Menschenkinder. Wir verstehen auch jetzt, warum sie Menschenkinder genannt werden. Und die Nachkommen Seths oder die Erben des, die geistlichen Erben des Abels sind Kinder Gottes oder Söhne Gottes. So, es sind zwei Gruppen von Nachfolgern. Und es gibt ja immer nur diese zwei Gruppen, die mögen nicht sichtbar sein, aber sie gibt es. Die Menschenkinder, die Nachkommen Kains, und die Söhne Gottes, die Nachkommen Seths, das heißt die Nachkommen des Gläubigen. Und jetzt passiert etwas, was in der Bibel steht, dass sie sich durch Heirat vermischen. Ab Vers 1, 1. Mose 6, da sich aber die Menschen begannen zu mehren auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Kinder Gottes nach den Töchtern der Menschen, wie sie schön waren, und nahmen zu Weibern, welche sie wollten. Da sprach der Herr: Die Menschen wollen sich von meinem Geist nicht mehr strafen lassen, denn sie sind Fleisch. Ich will ihnen noch Frist geben, 120 Jahre. Es waren auch zu der Zeit Tyrannen auf Erden, denn da die Kinder Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus Gewaltige in der Welt und berühmte Männer. So, wir haben hier eine Sache, die das erste Mal passiert, nämlich, dass sich die Gläubigen mit den Ungläubigen vermischen durch Heirat. Und das führt zu einem allgemeinen Abfall der gesamten Menschheit von Gott. Das ist hier passiert und es hat sich x-mal in der Geschichte wiederholt. Als Bileam keinen Erfolg hatte mit dem Fluchen über das Volk, dann gibt er dem König der Moabiter den Rat: Schick doch die Frauen ins Lager von Israel. Und wenn sie verführt werden, dann haben sie den Schutz Gottes nicht. Und dann sind sie dahin, dann hast du sie überwunden. Dasselbe geschah zur Zeit der Israeliten. Salomo führte das ein zu seiner Zeit. Und als sie aus der Gefangenschaft zurückkamen, machten sie weiter so. Und es hat immer sehr deutlich funktioniert. Ich hatte diese Tage auch eine Patientin, eine gläubige Frau mit ihrer Tochter, 15 Jahre alt oder 16 in diesem Alter. Und die Mutter hatte einige körperliche Sachen, die darauf hinwiesen, dass sie sich Sorgen machte um die Tochter, dass sie im Konflikt mit der Tochter war. Und die Sorge der Mutter war, dass die Tochter einen ungläubigen Jungen als Freund hat. Aber dann kommt die Tochter und sagt: Naja, Mutter, du aber hast es ja auch so getan. Du hast den ungläubigen Freund gehabt. Du hast ihn dann zwar zum Glauben gebracht, aber es war dennoch, die Freundschaft hat begonnen, als er ungläubig war. So, und die Mutter dann: Naja, gerade deshalb will ich es ja verhindern, dass sie nicht auch dasselbe macht. Ja, es ist eine Gefahr. Aber man muss das Kind lehren, dass es ein inneres Problem hat und durch diese Vermischung nur eine gewisse Unfähigkeit entsteht, zu wachsen. Weil man kann nur, wenn man eins ist, etwas gemeinsam richtig tun. Und so wie es aussieht, sind immer die Verführerischer stärker wie der sich verführen lässt. Aber auch wenn das ein allgemeiner Abfall war in der Zeit vor der Sintflut, gab es in dieser Zeit auch sehr gläubige Menschen. Wir haben dort den Henoch, der nach 300 Jahren des Wandelns mit Gott zum Himmel genommen wird. So, wir sehen auf der einen Seite die Richtung der großen Allgemeinheit zu einem Punkt, wo sie nicht mehr zurückkehren können. Und wir sehen auf der anderen Seite diese kleine Schar, diese kleine Gruppe von Menschen, vielleicht auch Einzelne, die zur Vollkommenheit geraten in ihrem Glauben zu Christus. So, wir haben also eine Situation auch vor der Sintflut, die diese zwei Gruppen hervorbracht. Die Gruppe mit Gott ist natürlich eine Minderheit, aber nicht desto trotz ein großes Licht. Zur Zeit des Noahs wird es niemand gegeben haben, den Noah nicht gekannt hat, der nicht gehört hat von diesem Verrückten, der dort eine Arche baut und auf Regen wartet, wo es noch nie geregnet hat. So möglich, dass die ganze Welt nicht erfahren hat von Noah. Er war einer, es waren ja nur ein paar dort. Aber als die Zeit kam, in die Arche zu gehen, war er alleine übrig geblieben. In der Zeit des Noah sagt Gott im Vers 5 desselben Kapitels 6 vom ersten Buch Mose: Da aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da. Da sagt der Bericht weiter in Vers 7, Vers 6, da reut es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen und sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis auf das Vieh und bis auf das Gewürm und bis auf die Vögel unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Und es scheint ja ein Gespräch zu sein mit sich selbst hier. Er spricht niemanden direkt an, sondern steht aber, der Herr sah, er sah den Menschen dichten und trachten ihres Herzens, nur Böse war immer da. Weil nur Gott kann ja ins Herz sehen, nur er weiß, wann ein Herz nicht mehr erreichbar ist. Er ist allein der Richter. Nur er kann wissen, was im Herzen eines Menschen ist, aber kann niemand anders richten. Und nur er kann das Gericht vollstrecken. Das ist so schwer für viele zu verstehen, weil sie das Gesetz nicht kennen und nicht wissen, dass es nur einen Gott gibt und außer ihm kann das niemand tun. Er sagt hier, ich will den Menschen von der Erde vertilgen. Und nicht nur den Menschen, sondern all das, was er zu verwalten hat. Ich sehe keine Chance mehr. Ist Gott traurig? Reut es ihn, dass er den Menschen gemacht hat? Es reut ihn, dass der Mensch so zerfallen ist, dass er in einen unumkehrbaren Zerfall angekommen ist. Das reut ihn. Und es reut ihn auch, dass er dieses fremde Werk tun muss, was ihm nicht gelegen ist. Die Bibel nennt es ein fremdes Werk. Und Gott wird sich freuen, wenn er dieses Werk nicht mehr tun muss. Wenn er nicht mehr richten muss und wenn er nicht mehr vollstrecken muss. Wenn alles vorbei sein wird, dann muss er dieses fremde Werk nie mehr tun, weil Sünde wird nie mehr aufkommen. Der Beweis, wohin sie führt, ist gegeben worden. Und jeder weiß, dass der Irrtum des Herzens tödlich ist, zerstörerisch, verderbt alles rundherum. Deshalb ist Gott traurig. Und ich bin dankbar für diese Texte, die zeigen, dass er nicht der wütende Gott ist, nicht der Gott, der im Zorn, sondern er macht ein Werk des Richts. Er vollstreckt es. Konnte niemand die Wasser vom Himmel und die Wasser von unten aufmachen. Wenn ihr das Buch Hiob lest, wie Gott redet von seiner Schöpfung, dann ist er der Einzige, der das tun kann. Er hat auch den Hagel aufbewahrt für den Tag des Gerichts, für die siebte Plage. Niemand anders kann das tun. So, Gott schaut auf diese Welt und sagt, da sah Gott auf die Erde und siehe, sie war verderbt. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. So, der Zustand muss so schlimm gewesen sein, dass er keinen anderen Ausweg sah. Und so hat er dem Noah gegeben, dass er die Arche baut. Wir nehmen den Details der Schrift. Wir gehen am Ende, wo er schon die Arche gebaut hat, in Vers 1 in Kapitel 7. Und der Herr sprach zu Noah: Geh in den Kasten, du und dein ganzes Haus, denn ich habe dich gerecht ersehen vor mir zu dieser Zeit. Aus allerlei reinem Vieh nimm zu dir je sieben und sieben, das Männlein und sein Weiblein, von dem unreinen Vieh aber je ein Paar, das Männlein und sein Weiblein. Desgleichen von den Vögeln unter dem Himmel je sieben und sieben, das Männlein und sein Weiblein, auf das Same lebendig bleibe auf dem ganzen Erdboden. Die Tiere gehen in die Arche. Es steht hier nimm, aber wir wissen natürlich nicht, in welchem Verhältnis die Tiere damals waren und wie das Ganze zusammen lief mit den Menschen. Wir haben keine Sicht über die Dinge damals. Es war ein Wunder Gottes, dass die Tiere paarweise, die Unreinen ein Paar und die Reinen sieben Paare, in die Arche gingen. Und Noah wurde auch gebeten, in die Arche zu gehen, denn ich habe dich gerecht ersehen vor mir zu dieser Zeit. Was passierte mit den anderen? Es mag ja ein großes Spektakel gewesen sein und mag ja eine gewisse Zeit gedauert haben, bis diese Tiere alle ihren Platz eingenommen haben in der Arche. Also eine Ordnung muss da gewesen sein. Eines Tages werden wir es sehen können, wie es war. Und erkennen, dass wir nichts wussten, jetzt hier in diesem Zustand der Welt. Aber warum haben sich nicht die Menschen gedrängt, da reinzugehen? Wisst ihr, jetzt wo es Not gibt und so manche Dinge wenig werden, zum Beispiel Benzin in gewissen Teilen dieser Welt, dann gehen sie und wollen alle das Benzin kaufen. Sie drängen sich hinein ins Geschäft, vielleicht um das letzte Kilomehl zu kriegen oder irgendwas. Nein, hier nicht. Sie sehen das Spektakel und sie sehen auch, wie die Tür sich schließt. Und sie sind nicht einmal berührt. Sie denken, was für eine verrückte Sache. Aber als der Regen begann, da ist es ihnen wohl anders geworden und da konnten sie auch nichts mehr ändern. In dem 600. Jahr des Alters Noahs, am 17. Tage des zweiten Monats, das ist der Tag, da aufbrachen alle Brunnen der großen Tiefe und taten sich auf die Fenster des Himmels und kam ein Regen auf Erden 40 Tage und 40 Nächte. Wenn der Regen beginnt, gibt es keine Chance mehr auf Erlösung. Und so wie bei damals, wenn gewisse Ereignisse anfangen zu geschehen, dann gibt es keine Möglichkeit mehr zur Umkehr. Da ist noch Jesus noch nicht gekommen. Deshalb warnt er uns. Seid bereit. Weil ihr wisst ja nicht, zu welcher Stunde er kommt. Wenn der Regen beginnt, sie waren noch nicht tot. Es war noch nicht, es hatte noch nicht 40 Tage geregnet. Aber ihr Leben war versiegelt. Sie konnten sich nicht mehr retten. Also nahm das Gewässer überhand und wuchs sehr auf Erden, dass der Kasten auf dem Gewässer fuhr. Und das Gewässer nahm überhand und wuchs so sehr auf Erden, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden. 15 Ellen hoch ging das Gewässer über die Berge, die bedeckt wurden. So 15 Ellen, das sind ungefähr 5 Meter. Das heißt, diese Höhe, diese Tiefe, da konnte kein Tier überleben und kein Mensch, auch wenn er gelaufen ist auf den höchsten Berg dieser Welt. Und was noch dazu kommt, alles, was einen lebendigen Odem hatte auf dem Trockenen, das starb, also ward vertilgt, alles, was auf dem Erdboden war, vom Menschen an bis auf das Vieh und das Gewürm und auf die Vögel unter dem Himmel, das ward alles von der Erde vertilgt. Allein Noah blieb übrig und was mit ihm in dem Kasten war. Und das Gewässer stand auf Erden 150 Tage. So, es war nicht nur 5 Meter über dem höchsten Berg, es war auch 150 Tage so hoch. bis es anfing, sich zurückzuziehen. Da konnte nichts von dem, was auf Erden lebte, überleben. Die ganze Sintflut dauerte 1 Jahr und 10 Tage. Im 601. Jahr des Alters Noahs, am 1. Tag des 1. Monats, vertrocknete das Gewässer auf Erden. Da tat Noah das Dach von dem Kasten und sah, dass der Erdboden trocken war. Also war die Erde ganz trocken am 27. Tage des 2. Monats. So am 17. Tage des 1. Monats des 600. Jahres des Noah fing die Sintflut an, und am 27. Tage des 2. Monats, 1 Jahr später, kam Noah aus der Arche. Da redete Gott mit Noah und sprach: Geh aus dem Kasten, du und dein Weib, deine Söhne und deine Söhne Weiber mit dir, und natürlich all das, was mit ihm in der Arche war. Was tut Noah, als er rauskommt mit seiner Familie? Noah aber baute dem Herrn ein Altar und nahm von allerlei reinem Vieh und von allerlei reinem Geflügel und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf, und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. So, was bedeutet, als der Herr den lieblichen Geruch roch? Riecht vielleicht dieses verbrannte Fleisch Gott gut? Wir finden das häufiger in der Heiligen Schrift, dass Gott den lieblichen Geruch des Opfers riecht. Was bedeutet das? Weil es ist ja eine Bildsprache, die zeigt, dass Gott es sehr gut sieht. Es tut ihm wohl zu sehen, wie diese übergebliebenen Menschen verstanden haben, dass sie nur übrig geblieben sind durch seine Gnade. Es muss ja eine besondere Situation gewesen sein. Stellt euch vor, als sie in die Arche gingen, waren sie noch unter vielen Menschen. Und jetzt kommen sie aus der Arche raus. Und sie sind allein auf der Welt. Auf dieser ganzen Erde sind nur sie und die Tiere, die in der Arche waren. Muss schon ein außergewöhnliches Gefühl gewesen sein, eine außergewöhnliche Wahrnehmung. Und dann es zu schätzen, dass es nicht aufgrund ihres Verdienstes gewesen ist, sondern aufgrund der Gnade Gottes, die dort sie dahin gebracht hat. Das ist der liebliche Geruch des Herrn. Er freut sich, wenn wir sein Opfer, weil es ist ja sein Opfer, das er gibt für uns, damit wir erlöst werden. Es ist sein Leben, das er uns anbietet, nicht, dass wir ihm etwas geben. Es freut Gott, wenn wir sein Opfer annehmen und es schätzen, dass wir aus Gnaden erlöst sind und nicht aufgrund unserer Werke. Er setzt den Regenbogen in die Wolken als Zeichen für sich und auch für die Menschheit, dass wir wissen, es gab einmal eine Sintflut und dass es nie mehr so eine geben wird auf Erden. So, jede Flut, die wir hier sehen, oder jede Überschwemmung ist unvergleichbar mit dem, was damals passierte, als die Erde bedeckt war mit Wasser, weit über die höchsten Spitze der Berge. Nun, Jesus erwähnt die Menschen zur Zeit Noahs. Er sagt so in Matthäus 24, 37, aber gleich wie es zur Zeit Noahs war, also wird doch sein die Zukunft des Menschensohnes. Denn gleich wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie freiten und ließen sich freien, bis an den Tag, da Noah zu der Arche einging. Und achteten's nicht, bis die Sintflut kam und nahm sie alle dahin. Also wird auch sein die Zukunft des Menschensohnes. Manchmal wünscht man sich, dass solche Worte, die Jesus hier schreibt, nicht wahr wären. Aber wenn ich die Welt jetzt so betrachte und die Menschen um mich herum, dann scheint es die tiefste Ignoranz zu sein, dass Jesus jetzt kommt. Ja, die Zeichen sind am allerdeutlichsten. Und dennoch, wenn ich Menschen treffe und sie frage, was glaubst du, wann kommt? Und wir wissen ja nicht die Zeit und Stunde. Aber jeder setzt die Ankunft lieber mehr in die Zukunft wie näher dran. Das ist so typisch. Deshalb sagt uns Christus in Matthäus 24, dass wir wachen sollen, dass wir bewusst sein sollen des Zeitpunkts, in dem wir leben und was wir tun sollen. Vers 42 bis 44. Darum wachet, denn ihr wisset nicht, welche Stunde euer Herr kommen wird. Das sollt ihr aber wissen. Wenn ein Hausvater wüsste, welche Stunde der Dieb kommen wollte, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus brechen lassen. Darum seid ihr auch bereit, denn des Menschensohn wird kommen zu einer Stunde, da ihr nicht meinet. So, es geht ja nicht darum, dass wir bereit sind, wenn Jesus kommt, sondern dass wir bereit sind, wenn der Ruf erschallt, geht aus dem Bräutigam entgegen. Weil wir müssen ja mit den Lampen seine Ankunft erleuchten. So spricht Jesus jetzt hier nur von den Weltmenschen oder auch von den Gläubigen? Oder spricht er insgesamt über alle? Und es gibt ja eine Gruppe, die es achten. Der Noah achtete es. Er ging auch in die Arche, er hat sie vorbereitet. Er hat nicht geschlafen, die 120 Jahre, sondern hat es alles vorbereitet. Und jetzt ist unsere Frage, sind wir auch vorbereitet? Weil wer nicht vorbereitet ist, um das Werk zu tun, wird das erfahren, was die fünf törichten Jungfrauen erfahren haben. Sie werden wach, aber sie haben kein Öl. Und als sie zum Mahl kommen, sagt Jesus, ich kenne euch nicht. So, wir haben einmal die Situation, dass die Ignoranz der Zeit, in der wir leben, maximal ist. In der Welt da draußen will man eine große Zukunft haben und man versteht das. Und was taten sie denn Schlechtes? Sie aßen, sie tranken, sie freiten und ließen sich freien. Also heiraten. Aber sie nahmen etwas nicht wahr. Bis an den Tag der neuen Arche ging. So, sie haben nichts geändert in ihrem Leben, trotz dieser langen Zeit des Predigens. So, sie haben es ignoriert. Aber in dieser Zeit, wo einige es ignorieren, gibt es eine andere Gruppe, die sich vorbereitet. Das ist der treue Knecht. Das sind die fünf klugen Jungfrauen, die sich vorbereiten, dass sie Speise zur rechten Zeit geben können, wenn sie gerufen sind, das Werk zu tun. Der erste Punkt ist die Ignoranz, dass Jesus kommt. Die zweite ist, Gott muss die er vorbereitet, in einer Zeit vorbereiten, wo der äußere Stress nicht so ist, dass jemand sich an ihn bindet, weil er darin einen irdischen Vorteil sieht. Wisst ihr, in Krisenzeiten und wenn man einen Vorteil bei Gott sieht, dann läuft man dahin, weil bei Gott ist es ja gut. Aber Gott will keinen Dienst, wo man zu ihm kommt, weil man von ihm einen Vorteil hat für dieses irdische Leben. Ich werde dann gesund und ich werde reich oder ich weiß nicht welche Vorgaben, ich werde nicht verfolgt oder rausgeschmissen, was auch immer wir uns so vorstellen. Wenn wir um so eine Sache willen Gott dienen, dann hasst Gast Gott, weil es ist ein Selbstbetrug. Alles, was er möchte, ist, dass wir ganz aus Überzeugung ihm dienen. Deshalb sind wir in dieser Sichtungszeit seit diesen 2 Jahren, wo es um eine mentale Krise geht. Ja, es ist die Krankheit im Mittelpunkt und der Tod sozusagen, aber es geht dennoch um einen Glaubenspunkt, nicht um eine äußerliche große Gefahr. Um das geht's nicht. Der Krieg ist schon wieder was anderes, wo es physisch zur Sache geht. Da mögen Menschen in die Kirche rennen, damit sie Gott dort rettet. Auch das will Gott nicht. Er möchte, dass die Menschen, die ihm dienen und die ihn auch darstellen sollen in diesen letzten Tagen, aus Überzeugung ihn darstellen, weil sie eins sind mit dem Vater, weil sie eins sind mit dem Gesetz, mit der Selbstlosigkeit, weil sie nichts mehr suchen für sich selbst. So die Henoch sein werden in diesen unseren Tagen, die nicht sterben, sondern Jesus sehen kommen in Wolken des Himmels und nur umgewandelt werden, so wie der Henoch auch war und Elia. Sie brauchen eine Überzeugung, ein Herz, das eins geworden ist mit ihrem Erlöser. Das Leben Jesu ist unser Leben geworden. Dann werden wir eine Botschaft verkündigen und dann wird das Ende tatsächlich kommen. Es wird die letzte Sache sein und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle Völker und dann wird das Ende kommen. Das heißt, dann muss sich jeder Mensch entscheiden. Und es steht hier nicht, dass die Leute sich bekehren werden in Massen. Nein, es steht zum Zeugnis für alle Völker. So wie Noahs Name bekannt war auf der ganzen Welt und seine Arche, so wird Gottes Name bekannt werden durch seine Kinder auf der ganzen Welt. Und niemand wird sie nicht kennen, diese seine Kinder. Sie werden im Mittelpunkt stehen und sie werden ein Zeugnis sein. Für die meisten heißt Zeugnis gegen sie. Das heißt, sie gehen verloren. Weil sie sehen das und lehnen es trotzdem ab. So wie die Leute zur Zeit des Noah. Aber es wird doch eine kleine Gruppe geben. Und sie hat sich jetzt schon, denke ich, so in diesen 2 Jahren gezeigt, wer in welche Richtung denkt. Und es werden auch nach dem biblischen Wort viele Menschen zum Glauben kommen. Es wird immer noch eine Minderheit sein, aber es wird doch eine große Menge sein, was die Zahl angeht. Aber diese kommen nicht, weil sie einen irdischen Vorteil haben, indem sie zu Gott kommen, sondern sie kommen trotz der Drohung, getötet zu werden, wählen sie, uns nachzufolgen, das heißt Christus nachzufolgen, den wir verkündigen, und nicht die Welt. Sie wählen gegen den sozusagen, gegen jegliche Vernunft sozusagen, nehmen sie Christus an. Weil vernünftig wäre es ja dann, dein Leben zu schützen und dich jetzt nicht dahin zu begeben. Nein, sie werden das Mahlzeichen nicht annehmen und sie werden das Leben Jesu annehmen, wie der Schächer am Kreuz. Sie werden es annehmen, den Namen des Herrn anrufen und selig werden. Und das nicht aus einem irdischen Vorteil, ganz im Gegenteil. Sie werden sogar ihr Leben lassen für den Herrn. Aber so wie Abel starb, als gerecht, werden sie auch sterben als Gerechte, weil sie das Leben Jesu durch den Glauben angenommen haben und niemand kann ihnen das wegnehmen, auch nicht die, die uns töten könnten oder sie töten. So, das ist unsere Perspektive. Wir leben genauso vor diesem letzten großen Ereignis. Zur Sintflut war die ganze Welt betroffen. Heute ist wieder die ganze Welt betroffen. Es ist nicht so, dass hier und da was ist. Nein, die Sintflut war ein weltweites Ereignis. Und das Kommen Christi ist ein weltweites Ereignis. Und Jesus vergleicht sie und sagt, so wird es sein, auch die Zukunft des Menschensohnes. Möge es so sein, dass wir unter denen sind, die dieses Werk, dieses schöne Werk, ein Licht in der Welt zu sein, für unseren Vater, auch das Zeugnis abzugeben, und dass viele, die noch da draußen sind, entgegen jeglicher Drohung des Todes oder der Verfolgung oder der Hungersnot, sie sagen, wir wollen mit euch gehen. Wir sehen, dass euer Herr auch unser Herr geworden ist. Und nichts wird uns von ihm trennen. Ganz egal, ob es Tod oder Verfolgung, was auch immer es ist. Wir bleiben dem Herrn treu. Und damit wird Gott zeigen, dass er nur Menschen erlöst, die er auch in ihrem Verstand überzeugen konnte, dass sie sein Kind sind. Amen.